Auf dem Platz um den Uhrturm herum waren Rasenflächen angelegt, an deren Rand Laternen standen und in deren Mitte junge Bäume Schatten spendeten. Die umstehenden Gebäude waren meist dreistöckig. Im Hintergrund sah sie einen Schornstein und einige Baracken. Sofort fiel Olga wieder der Satz ihrer Mitgefangenen ein, der sich auf die Juden bezog. Wurden hier etwa ebenfalls Menschen verbrannt? Olga hatte keine Zeit, darüber nachzudenken, denn ein SS-Mann trieb sie in eines der Backsteinhäuser hinein. »Ausziehen«, befahl er, als die Frauen in einem langen Gang standen, von dem beidseits Türen abgingen. Olga übersetzte und die Frauen starrten entgeistert den SS-Mann an. Der hatte keine Geduld mit ihnen und rief eine Frau herbei, die ebenfalls in dem Gebäude zu arbeiten schien. Die erklärte ihnen auf Russisch, dass sie jetzt desinfiziert werden würden. Die Kleidung würde ebenfalls desinfiziert und sie würden sie anschließend zurückerhalten. Zögernd begannen die ersten Frauen, sich zu entkleiden. Auch Olga legte ihr Kleid, ihre Jacke und ihre Unterwäsche auf die bereitgestellten Bänke. Dann wurden alle in einen gefliesten Raum geführt, aus dessen Decke runde Brauseköpfe ragten. Es war ein Labsal, als das warme Wasser auf Olgas Körper hinabrann. Die Seife, die es gab, war schwarz und roch nach Teer. Leider musste sich dann jede der Frauen mit einer stinkenden Flüssigkeit die Kopfhaut einreiben und auch der Körper wurde mit einer beißenden Brühe abgespritzt. Nachdem sie sich mehr schlecht als recht mit den wenigen Handtüchern abgetrocknet hatten, trieb man sie durch den Korridor zur ärztlichen Untersuchung. Der Arzt sah ihr in den Mund, horchte Brust und Rücken ab und fragte sie nach ihrem Namen, dem Geburtsdatum und dem Ort ihrer Herkunft. Außerdem wollte er noch ihre Religion wissen. Alles trug er auf eine Karteikarte ein. Dann bekam jeder ein Pappschild mit einer Nummer darauf. In einem Nebenraum warteten sie dann darauf, dass sie ihre Kleidung wieder zurückerhielten. Nach einigen Stunden wurde ein großer Berg Sachen auf den Boden geworfen, aus dem sich die Frauen die ihren herausfischten. Dabei kam es zu kleineren Rempeleien. Olgas Kleid war immer noch heiß und feucht und roch nach Chemie. Ihre Unterhose fand sie nicht, sodass sie eine Fremde anziehen musste. Das Pappschild musste sie mit einer Sicherheitsnadel an der Jacke befestigen. In einem weiteren Zimmer wurden ihr die Fingerabdrücke abgenommen und man fotografierte sie. Später erhielt sie ihre Arbeitskarte, auf der unter dem Firmennamen und ihrer Nummer ihr Foto aufgeklebt war. Sie wurde die Treppen hinunter in den Keller gebracht, wo entlang eines dunklen Flurs Zellentüren zu sehen waren. Ein Stöhnen und Raunen erfüllte die Luft. Hin und wieder ein Schrei. Olga fröstelte. Wem war sie hier ausgeliefert? Hatte sie sich zu früh in Sicherheit gewiegt? Vom anderen Ende des Flurs kam ein Mann in schwarzer Uniform mit einem großen Schlüsselbund an einem Ring herangeeilt und fummelte umständlich den passenden Schlüssel hervor. Nachdem er die Zelle aufgeschlossen hatte, stießen die Männer sie hinein. Da stand sie nun. Das Geräusch der knallenden Tür und des Schlüssels, der sich im Schloss drehte, hallte noch lange in ihrem Kopf nach. Ihr linker Fuß, an dem der Schuh fehlte, wurde kalt. Eine Pritsche, bedeckt mit einer Pferdedecke, auf der Flecken unbekannten Ursprungs zu erahnen waren, ein Kopfkissen, das mit Stroh oder Holzwolle gefüllt war und das ebenso unsauber aussah. in der Ecke ein Eimer und ein Waschbecken. Durch ein winziges Fenster, das so weit oben war, dass sie niemals würde hinaufgelangen können, fiel ein schmaler Streifen Licht auf den schmutzigen Fußboden. Resigniert ließ sich Olga auf die Pritsche sinken und zog ihre nackten Füße unter sich. Wie lange würde man sie hier wohl festhalten? Schließlich beschloss sie, das Beste daraus zu machen. Hier musste sie immerhin nicht arbeiten. Hier konnte sie sich ausruhen, und das würde sie auf jeden Fall tun, sofern man sie in Ruhe ließ. Sie sah die gegenüberliegende Wand an. Verschiedene Insassen hatten sich dort verewigt, mit spitzen Gegenständen Namen hineingekratzt oder mit Bleistiftstummeln krakelige Botschaften hinterlassen. Die meisten von ihnen mussten wohl ebenfalls aus der Sowjetunion gewesen sein, denn dort standen hauptsächlich kyrillische Buchstaben. Olga sah sich die Inschriften genauer an. Da stand links oben in schöner Schreibschrift Hasak, 6.12.43, Kopwalski Stanislav, Lwow. Da war also vor wenigen Wochen ein Arbeiter aus der Hugo und Alfred Schneider Aktiengesellschaft, wie die Hasak ausgeschrieben hieß, hier drin gewesen, der ursprünglich aus Lwow gekommen war, gar nicht weit weg von ihrem Dorf. Auch Zeichnungen waren zu sehen. Ein Panzer schoss dort rechts unten gleich aus zwei Rohren. An einer Stelle, an der sich auch dunkle Flecken, Blut, befanden, sah sie nur vier senkrechte Kratzer, als ob jemand in höchster Not mit seinen Fingernägeln an der Wand entlang gefahren war. Und dort, das war doch ein Porträt des verhassten Stalin, von der Seite gezeichnet, mit einem Profil, dass er einem Schwein ähnelte als einem Menschen. Wie viel der Zeichner wohl in seiner Heimat dafür aufgebrummt bekommen hätte? Ganz unten war eine Schlange zu sehen, die ihr Maul aufriss. Auf ihrem Körper waren lauter kleine Hakenkreuze gemalt und auch aus dem Maul kroch eines dieser wohlbekannten und allgegenwärtigen Symbole. Ein großer Hammer mit dem Sowjetstern darauf schlug auf den Kopf der Schlange. Wann endlich würde diese Vision eines Inhaftierten Wirklichkeit werden?